Niemand bedankt sich bei dir und deine Karrierechancen gehen gegen null in diesem Wissenschaftssystem. Und warum mache ich das eigentlich? Und da ist es natürlich, dann auf die Bühne zu gehen und den Slam zu machen. Und dann gibt es Bier und Pizza. Und ich finde, da hat man auch mehr von, weil man auch einen Teil seiner Freizeit, die man sonst so häufig opfert, dann eben auch nachholen kann.
Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden WISCOM-Projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Fenja de Silva Schmidt. Schön, dass Sie zuhören. In dieser zweiten Folge unserer zweiten Staffel habe ich Besuch von Dr. Maria Elena Vorrath. Sie ist Postdoc in der Arbeitsgruppe für aquatische Geochemie am Institut für Geologie der Universität Hamburg und bereits seit einigen Jahren als Science-Slammerin aktiv. Mehrmals im Jahr steht sie auf einer Bühne und fasst ihre Forschung kurz, anschaulich und unterhaltsam für ein Laienpublikum zusammen. Ich freue mich sehr, dass du zu Besuch gekommen bist. Kannst du am Anfang vielleicht einfach nochmal erklären, wie funktioniert so ein Science-Slam?
Ein Science-Slam ist ganz, ganz einfach. Du bekommst 10 Minuten. Stellt sich auf die Bühne mit einer PowerPoint-Präsentation, die idealerweise vorbereitet ist. Und dann kann man einfach loslegen. Und es ist alles erlaubt. Hauptsache, das brennt nicht ab. Also der Veranstaltungsort. Und man kann Dinge auf der Bühne kaputt machen. Man kann Experimente machen. Man kann Musik machen. Alles Mögliche. Und es geht dann darum, die Menschen für seine Wissenschaft zu begeistern und ihnen irgendwie begreiflich zu machen, was man denn da eigentlich macht.
Und wann findet sowas statt?
Das sind immer Abendveranstaltungen, meistens. Es gibt so den einen Slam-Tag in Deutschland, das ist der Mittwochabend. Und sehr, sehr viele Slams finden eben am Mittwochabend statt, warum auch immer, ich weiß das nicht. Aber es können auch gerne mal am Wochenende und so Veranstaltungen sein. Es ist häufig an Locations, wo eben auch Konzerte stattfinden oder in Kultureinrichtungen oder auf Festivals oder so.
Mhm. Okay, und der Slam ist ja von der Grundidee ein Wettbewerb, richtig?
Genau, ja. Also wir sollen unterhalten, aber auch ein bisschen gegeneinander antreten.
Und das heißt, wie viele SlammerInnen treten dann gegeneinander an normalerweise?
Also gut ist immer so mindestens 3 oder 4 zu haben. Bei 8 wird es sehr, sehr schwierig, weil man nämlich 8 mal 10 Minuten hat und zwischendurch beraten sich die Leute ja auch und vergeben Noten und dann wird das ein sehr, sehr langer Abend. Das hatte ich ein paar Mal und das war dann auch wirklich zu lang. Man hat gemerkt, dass die Menschen müde werden. Und also ich sage immer 6 höchstens ist eine gute Zahl.
Mhm. Du hast gesagt, die vergeben Noten. Das heißt, es gibt dann eine Jury, die die Noten vergibt oder das macht das Publikum?
Das ist gar nicht geregelt. Das ist auch sehr, sehr spannend. Immer wenn man mit 9 Leuten zu tun hat, die einen Slam organisieren, ist es immer anders. Es gibt das Konzept, dass einfach nach jedem Slam beurteilt wird und dann werden so Benotungstafeln hochgehoben, 1 bis 10. Dann gibt es das Konzept, dass so Klemmbretter ausgegeben werden und die Leute das notieren und am Ende dann wirklich die Noten vergeben und dann wird das zusammengesammelt und dann wird auch noch der höchste und niedrigste Wert rausgeschmissen und so, also richtig fancy und manchmal ist es einfach nach Lautstärke des Applauses und ja, das kann sehr unterschiedlich sein und deswegen darf man das als Slammer selber auch nicht so ernst nehmen, weil je nachdem, wie das Publikum drauf ist und was die erwarten von dem Abend, aber auch je nachdem, wie diese Bewertung stattfindet, kann das sehr, sehr unterschiedlich ausfallen.
Das heißt, der Wettbewerbsfaktor ist sozusagen ein Teil eines Science Slams, aber es geht auch vor allen Dingen um den Spaß an der Sache für dich?
Ja, also von uns Slammern kommt eigentlich niemand dahin und sagt, ja, heute werde ich gewinnen. Uns geht es darum, dass die Leute was davon mit nach Hause nehmen, weil wir stellen uns ja nicht auf die Bühne, weil wir das, was wir machen, todlangweilig finden, sondern weil wir der Meinung sind, dass Menschen davon erfahren müssen. Und dann ist die Platzierung eigentlich zweitrangig.
Mhm.
Es gibt auch nichts zu gewinnen.
Ach so, okay. Wie lange machst du das jetzt schon?
Ich habe Ende 2018 angefangen.
Und wie viele Slams hast du seitdem gemacht?
Ich habe letztens mal geguckt. Ich glaube, Slam-Abende, wo es richtiger Wettbewerb war, das waren so an die zwischen 20 und 30 und ich habe das häufiger aber auch als Show-Einlage mal irgendwo gemacht und da komme ich dann auf ungefähr 50.
Okay, das heißt, da hast du ja schon ganz schön viel Erfahrung gesammelt mittlerweile, ne?
Ja, bin eigentlich auch nicht mehr so aufgeregt.
Was war für dich dein größtes Erfolgserlebnis oder das Schönste mit am Slam?
Das Schönste spielt sich eigentlich hinter der Bühne ab. Ich finde es sehr bereichernd, Also erstmal konnte ich während meiner Promotion, als ich damit angefangen habe, sehr viel durch Deutschland reisen. Das habe ich vorher nie gemacht. Ich bin dann plötzlich sehr viel Zug gefahren, habe seitdem Verständnis, wenn die Leute über die Bahn schimpfen. Und man trifft ja dort andere Slammer, die eben auch in dieselbe Richtung denken quasi. Also die promovieren nicht einfach nur, weil sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen, sondern das, was sie da tun, das ist ihnen schon wichtig. Und die sind auch davon überzeugt, dass das irgendwie noch weitergehen muss und so weiter. Und deswegen präsentieren sie es eben einem breiten Publikum. Und mit denen kann man eben vor und nach der Show ganz, ganz tolle Gespräche führen. Und da kommen dann auch ganz andere Projekte zustande, wie zum Beispiel das Buch, was ich dir gerade in die Hand gedrückt habe.
Genau, ich sag gerne mal was zu dem Buch. Das heißt, Weltrettung braucht Wissenschaft. Das verlinke ich dann gerne auch in den Shownotes. Und das hast du zusammen mit anderen Science-Slammerinnen geschrieben, richtig?
Genau, also die Hüterin des Flohzirkus, sagen wir so, das ist Franka Parian. Die hat auch viele Jahre geslammt oder macht das auch immer noch und ist unter die Buchautorinnen gegangen. Und die hatte die Idee, uns alle zusammen zu trommeln, weil jeder von uns gute Ideen hat, was man denn auf unserem wissenschaftlichen Feld der Menschheit mitteilen muss, wie es denn besser geht. Und wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Disziplinen. Das ist sehr spannend. Und ja, ich bin da mit dem Emissions- und Klimathema dabei.
Ja, das klingt sehr spannend. Ich freue mich schon aufs Lesen. Du sagst, es gibt sehr viele unterschiedliche Disziplinen, nicht nur in dem Buch wahrscheinlich, sondern auch auf den Slams. Ist das da auch so breit verteilt?
Also sehr stark dominieren die Naturwissenschaften. Es gibt aber auch ganz tolle geisteswissenschaftliche Slams. Die sind immer ein bisschen schüchtern, sich auf die Bühne zu trauen. Aber es ist sehr, sehr bereichernd, weil so ein Slam-Abend nur mit Naturwissenschaften, also der ist schön, aber wenn da mal was Geisteswissenschaftliches reinkommt oder auch vielleicht auch aus den Rechtswissenschaften oder so, da geht man ganz anders raus, weil es eben 10 Minuten locker leicht ist. Man muss sich als Zuschauer nicht groß anstrengen und hat trotzdem was Tolles gelernt.
Ja, die Abwechslung bereichert das Programm dann wahrscheinlich richtig, ne?
Genau.
Ja. Was meinst du? Also du hast schon erzählt, viele SlammerInnen sehen das auch so ein bisschen als ihre Mission, die Wissenschaft ins Publikum zu bringen. Welches Publikum erreicht ihr damit?
Wir erreichen diejenigen, die schon wissenschaftsoffen sind und nicht skeptisch sind, wenn man Wissenschaft und Unterhaltung zusammenwirft. Es gibt natürlich auch die, die sagen, nein, man muss staubtrocken und seriös sein. Aber das sind Leute, die schon sehr offen für Wissenschaft sind und sehr bildungsorientiert sind und eben auch darauf Wert legen, auf solche Dinge.
Genau, also für die ist das dann eine unterhaltsame Abendveranstaltung, wo man nebenbei noch was lernen kann.
Genau.
Und dieses Slam-Format, meinst du, es gibt Themen, die man da besser präsentieren kann und andere, die sich nicht so gut präsentieren lassen, oder kann man jedes Thema als Slam präsentieren?
Also ich denke, man kann eigentlich alles machen. Schwierig wird es immer, wenn jemand mit sehr vielen Zahlen hantiert oder sehr abstrakte Begriffe nimmt. Aber wenn man das in die richtige Geschichte packt oder ein gutes Beispiel nimmt oder so, kann man, glaube ich, alles transportieren. Themen, wo schöne Bilder entstehen, also gerade so aus dem Bereich der Biologie oder Chemie, wenn man da Experimente vorführt und so, das ist, glaube ich, richtig anschaulich und anfassbar. Und andere Themen haben das vielleicht doch ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, irgendwann findet man schon irgendwie so die richtige Geschichte, um das rüberzubringen.
Hast du Tipps für andere NachwuchswissenschaftlerInnen, die das vielleicht zum ersten Mal ausprobieren möchten und sich fragen, okay, wie gehe ich daran? Wie finde ich den Punkt, der an meiner Forschung spannend ist?
Also es gibt sogar Seminare dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie das an der Uni Hamburg aussieht. Und ich empfehle immer auf YouTube den Science Slam Kanal sich mal anzuschauen. Es gibt da häufig so Best-of aus irgendeinem Jahr oder so. Oder auch einfach sehr populäre Slams. Und die sind unheimlich witzig und inspirierend. Und ansonsten hilft es sehr, seinen Eltern zu erklären, was man da macht. So hat es bei mir quasi auch angefangen. Immer wenn Freunde und Eltern fragen so, ja, was machst denn du da eigentlich den ganzen Tag? Wieso hast du immer so wenig Zeit? Das kann ja nicht so wichtig sein. Und dann muss man schon erklären, so, ja, ich mache das und das. Und dann verstehen die das nicht. Und dann muss man versuchen, irgendwelche Bilder zu finden, Metaphern, Bilder und so. Und dann verstehen die das.
Dann hat man ja auch schon ein kleines Testpublikum, wo man dann sehen kann, okay, ist das spannend, was ich erzähle oder nicht, ne? Genau. Genau, zu dem Punkt Seminare. Wir geben tatsächlich auch, wir organisieren ja die Three-Minute-Thesis auch. Und es gibt ein Seminar im kommenden Programm, das heißt Wissenschaft auf der Bühne.
Sehr gut.
Also sowohl für Science Slam als auch für 3MT. Aber du hast dann quasi Learning by Doing angefangen. Habe ich das so richtig verstanden? Oder hast du auch ein Seminar besucht?
Wir hatten das Glück, dass wir so eine Art Coaching hatten von einer Frau, die eben auch so mit Bühnenpräsenz und solche Sachen coacht. Und die hat mir quasi dann so beim ersten Sprung sehr geholfen. Und im Weiteren habe ich dann aber relativ viel selber gearbeitet. Es ist so, dass man, je mehr man slammt, auch immer mehr Feedback bekommt und auch sehr gut dann weiß, welche Dinge die Menschen schnell begreifen und was zu kompliziert ist für die Bühne. Das heißt nicht, dass die Leute doof sind, sondern dass 10 Minuten einfach sehr, sehr kurz sind. Und man kann sich da nicht hinsetzen und von Anfang an alles erklären, sondern man muss sich einfach eine Sache rauspicken. Und das ist auch das Anspruchsvolle daran. Was ich präsentiere, macht vielleicht 5% meiner Forschung aus. Aber das ist das Wichtigste, was man eigentlich darüber wissen sollte. Und den Rest, da muss man dann, ja, man muss sich dann zusammenreißen und sagen, das muss jetzt alles rausfallen.
Das ist ja für viele eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist generell bei Wissenschaftskommunikation ja immer so, dass man sich überlegen muss, okay, was ist jetzt der zentrale Punkt, den ich vermitteln möchte, ne? Da ist ein Science Slam sicherlich auf jeden Fall eine gute Übung, das auch allgemein zu trainieren, ne? Du bist ja nicht nur bei den Science Slams aktiv, sondern hast, wie erwähnt, auch schon ein Buch geschrieben und du bist auch bei Twitter und bei LinkedIn und Social Media allgemein aktiv. Wie erlebst du das, als Wissenschaftlerin so in der Öffentlichkeit zu stehen? Das ist für viele Wissenschaftler, glaube ich, eine ungewohnte Rolle erstmal, dass man halt auf einer Bühne steht oder, wie gesagt, bei Social Media auch in der Öffentlichkeit. Wie erlebst du das?
Also es ist so, dass ich das schon bewusst mache. Also wenn man es nicht bewusst macht, dann wird man auch nicht gesehen in der Öffentlichkeit. Man muss das schon so ein bisschen erarbeiten. Es hat ja mit dem Science Slam alles angefangen und mit Vorträgen und so weiter. Und die Wissenschaftler, die kommunizieren in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch mit Themen, die bei anderen Menschen Gefühle auslösen, starke Gefühle. Klar, wir kriegen da auch negatives Feedback. Und dann ist es halt eine Frage, erstens, wie viel Reichweite hat man? Ich habe nicht so viel Reichweite zum Glück. Und zweitens ist es auch, wie gehe ich damit um? Also ich habe den locker sitzendsten Blockfinger von allen offensichtlich. Ich sage ganz bewusst, ich habe ja auch nur 24 Stunden am Tag Zeit. Ich setze mich mit den Menschen auseinander, die offen sind. Also das Menschen, die skeptisch sind, aber offen für Argumente. Wenn da irgendwer kommt mit kruden Ideen, die schon seit 100 Jahren widerlegt sind, nee, danke. Und dann gibt man diesen Menschen auch gleichzeitig eine Öffentlichkeit, die sie überhaupt nicht verdient haben. Dann ist man selber Teil von dieser False Balance, ne? Also diese 99 gegen 1 Klimawissenschaftler, die sagen, die Klimakrise existiert wirklich und wir sind schuld und so weiter, gegen den einen, der dagegen wettert, was ja schon jetzt schon gar nicht mehr dem richtigen Verhältnis entspricht. Es müssten eigentlich 0,1 Person dagegen sein. Also es wird ja immer weniger. Und die haben einfach nicht diese Aufmerksamkeit verdient. Ich habe Kollegen, die sehr aktiv sind bei diesem Debunking, also das heißt beim Widerlegen, und die sich auch sehr viel damit diesen Leuten auseinandersetzen. Und da mache ich mir immer ein bisschen Sorgen, weil die sich wirklich daran abstrampeln und eine Menge Energie reinstecken, die sie viel besser in andere Sachen stecken könnten.
Merkst du das für deine Arbeit auch, dass du manchmal das Gefühl hast, okay, ich mache jetzt so viel andere Sachen noch mit den Slams, Bücher schreiben und so. Beeinflusst das deine Arbeit?
Ja, also diese Woche ist echt viel. Am Dienstag ist das Buch erschienen und ich hatte Dienstag Urlaub, um auf einer Tagung zu sprechen. Und meine Keynote auf der Tagung ist eben zustande gekommen, weil ich hier und dort geslammt habe. Und das setzt sich dann sofort, man slammt hier und dann kommt man mit Leuten in Verbindung, die sagen, ah, du musst auch mal zu uns kommen und so weiter. Und morgen fahre ich zum nächsten Slam. Und dann ist auch erstmal wieder Ruhe für 2-3 Monate. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, 16 Slams.
Wow.
Ja. Es war wieder alles möglich und so weiter. Und dann haben wir halt die Bühne gestürmt, alle wieder. Und ja, ich muss da sehr taktieren quasi. Also ich kann nicht einfach, jeder, der fragt, kann ich nicht sagen, ja klar, mache ich, weil ich Spaß dran habe. Und vor allen Dingen unter der Woche kann ich nicht nach Stuttgart oder München reisen, um 10 Minuten zu sprechen. So, das geht nicht. Also ich muss da schon balancieren.
Mhm. Ja klar, das nimmt dann Zeit für die Arbeit weg, die man sonst für die Forschung bräuchte. Hast du denn das Gefühl, dass deine Forschung umgekehrt vom Slam auch profitiert?
Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, ein Bild, was noch nicht so ganz durchgedrungen ist, gerade so bei älteren Forschenden. Also in meiner Arbeitsgruppe, vor allem beim Chef und so, die stehen da voll hinter mir. Und zwar ist das so, unsere Forschung ist nicht isoliert. Also wir sitzen zwar da im Elfenbeinturm, aber das ist quasi eine Sache, die wir uns nicht mehr so heutzutage leisten können. Wir forschen, also in unserer Arbeitsgruppe forschen wir an Gesteinsverwitterung und Gesteinsverwitterung führt dazu, dass CO2 aus der Atmosphäre wieder zurück in den geologischen Kreislauf kommt. Das heißt, jeder, der denkt, die Klimakrise wäre jetzt nicht so schlimm, dass wir Menschen uns nicht verändern müssten in unserer Verhaltensweise und so weiter, für den ist das ein gefundenes Fressen als Ausrede, weil wir haben ja die technische Lösung, um die Klimakrise zu lösen. Das nennt sich dann Geoengineering. Da schreien immer gleich die Alarmglocken groß, so, ah, oh Gott. Deswegen nennen wir das jetzt Climate Engineering oder negative Emissionen. Und es gibt ja vor allen Dingen Politiker, die sich gerne hinstellen und ihren Wählern sagen, alles wird gut. Wir haben ja die technischen Lösungen, unsere Wissenschaftler arbeiten dran, wo ich auch mir immer denke, so, warum befristet ihr mich dann für 2 Jahre ständig und droht mir mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wenn meine Arbeit angeblich doch so wertvoll ist für euch. Und die erzählen ihren Wählern dann, dass alles gut wird und niemand irgendwie sich für irgendwas anstrengen müsste. Und das ist einfach gelogen. Und das kann uns, die wir daran forschen, nicht egal sein, weil die nämlich uns, also das, was wir machen, instrumentalisieren und das in eine völlig falsche Richtung geht. Und wir forschen ja nicht an irgendwelchen irrelevanten Sachen, sondern es geht ja hier um unsere Existenzgrundlage. Und durch das Slammen habe ich eben sehr, sehr viel Kontakt zu Menschen, die erstmal sagen, ja, habe ich nicht verstanden, sodass ich eben die Dinge noch und noch mal, also irgendwie anders erklären muss. Das heißt, ich habe einen Weg gefunden, die Forschung eben in 2 Sätzen eben kurz zusammenzufassen, also so eine Art Elevator-Pitch zu machen, dass die Leute, wenn sie eine lange Frage stellen, so, ja, ich habe gehört und so weiter und so fort, dass man ihnen sagt, nee, weil Grund 1, 2, 3. Und die meisten sind ganz glücklich darüber, dass sie so eine kurze Antwort kriegen, die vielleicht nicht ganz befriedigend ist, aber sie haben es verstanden. Und es kommt ja jetzt auch immer mehr vor, dass ich zum Beispiel auch mit Zeitungen rede oder Interviews gebe und so weiter und so fort. Und da kann man dann halt auch nicht groß ausholen, sondern man muss zum Punkt kommen. Und der Science Slam ist eigentlich das Beste, weil da laufen die 10 Minuten und nach 10 Minuten wird man von der Bühne geschmissen. Also man trainiert sehr, sehr viel diesen Sprung immer zwischen harter Wissenschaft und der Öffentlichkeit und dass man seine Wissenschaft reduziert aufs Wesentliche und trotzdem das Wesentliche wirklich ankommt bei den Menschen.
Ja, und spannend finde ich, dass du sagtest, dass du auch die Möglichkeit hast, dich dann noch mit dem Publikum auszutauschen hinterher. Also, dass man nicht nur auf die Bühne tritt und seinen Slam liefert und das war's. Und dann kriegt man am Ende noch eine Bewertung, sondern dass es dann auch die Möglichkeit gibt, tatsächlich in den Dialog zu gehen. Das ist, glaube ich, für viele auch eine interessante Möglichkeit, wenn man sich ja sonst manchmal schon fragt, okay, ich forsche ja an meinem Thema, aber was wissen die Leute eigentlich darüber? Und ja, in den Dialog zu kommen, ist ja gar nicht so einfach ohne das geeignete Medium.
Also ich habe durch den Austausch mit den Menschen habe ich auch mitbekommen, was die überhaupt dann für Fragen haben, die ich in meinem Slam dann vielleicht auch gleich mit abhaken könnte. Es gibt immer so die Frage, wenn wir das Mineral verwittern lassen und das dann CO2 bindet, dann könnten wir das Mineral ja einfach künstlich herstellen lassen. Also das ist mir schon ein paar Mal begegnet, wo ich sage so, nee, wir haben so viel davon auf der Erde. Damit können wir die Industrialisierung 20 Mal rückgängig machen. So, daran wird es nicht scheitern. Scheitert eher am politischen Willen. Und solche Sachen kann ich dann eben auch so ein bisschen einbauen im Slam.
Ja, und sowas kann man ja auch erst durch den Dialog erfahren, dass das sozusagen eine Idee ist, die haben könnten, weil man selber als Wissenschaftlerin das gar nicht weiß wahrscheinlich, dass man auf solche Ideen kommen würde dann. Ne? Und hast du Pläne für die Zukunft? Also möchtest du noch mehr in dieser Richtung aktiv werden oder sagst du, okay, dann wenn ich mit der Postdoc-Zeit fertig bin, dann war es das mit dem Slam?
Im Moment mache ich in der Richtung gar keine Pläne, weil es vor sich hin dümpelt quasi. Ich habe, weil ja eben auch Arbeit und Slam so ein bisschen miteinander konkurrieren, habe ich angefangen, weniger Slams zu machen und habe gesagt, so, tut mir leid, aber ich kann einfach nicht mehr für ohne ein Honorar vorbeikommen aus Spaß. Also es sei dann wirklich, das ist irgendwie bei meinen Eltern zu Hause am Wochenende oder so, okay. Aber inzwischen nehme ich eigentlich nur noch Angebote mit Honorar an. Das heißt, das dünnt sich da auch ein bisschen aus. Und das Buch zu schreiben, also ich habe ja nur ein Kapitel geschrieben, ne, so 15 Seiten oder so, das war wahnsinnig anstrengend. Also muss ich nicht unbedingt wieder machen. Ich habe auch gesagt, so ja, es gibt so viele Bücher mit schlauen Lösungen, aber jeder, der es liest, legt es zur Seite und sagt, oh toll, und macht dann aber nichts. Und dann habe ich auch gesagt, so, wir brauchen auch keine Bücher mehr, wir brauchen Leute, die was machen. Und am Ende fand ich dann das Konzept aber doch überzeugend, habe gesagt, ja okay, dann schreibe ich jetzt doch was. Und Was ich aber jetzt feststelle, ist, weil sich unsere Arbeit auch immer mehr verknüpft mit Innovationssprüngen und dass wir unsere Forschung in die Wirtschaft oder in die Industrie bringen und so weiter, dass ich auch immer mehr mit Leuten zusammenarbeite, die eben Startups und so weiter gründen. Und auch da hilft mir das Slam immer weiter, weil die natürlich auch wissen wollen, was machst denn du da eigentlich? Und hilft uns das weiter und so? Und dann kann ich ihnen auch eben in 2, 3 Sätzen erklären, worum es geht. Und die Karriere in der Wissenschaft, ja, also ich denke nicht, dass ich Professorin werde eines Tages. Glaube ich nicht. Dafür hätte ich schon viel früher anfangen müssen, in Nature und Science zu publizieren, was ich bis heute nicht gemacht habe und was ich auch echt Quatsch finde. Und ich glaube, dass ich dann langfristig in der Industrie forschen werde. Aber ich lasse mir das alles offen, weil der Bereich, wo wir arbeiten, das wird in Zukunft sehr, sehr groß und sehr wichtig sein. Das heißt, ich habe keine schlaflosen Nächte mehr, dass ich nicht irgendwo Forschungsgelder oder so dafür auftreiben kann oder dass jemand sagt so, hättest du mal was Anständiges gelernt oder so. Also das nicht. Und auch da hilft mir der Slam sehr weiter, dass ich auch in der Wissenschaftscommunity viel kommuniziere und eben auch die Leute, die es wissen müssen, auch wissen, dass ich daran arbeite und das auch zu schätzen wissen, meine Arbeit. Und dass ich mir auch quasi durch das Slam so meine Referenzen aufgebaut habe. So, ja, die weiß, was sie tut.
Ja, ich glaube auch als WissenschaftlerIn, wenn man irgendwie auf eine Kollegin stößt, die zu einem interessanten Thema forscht und dann einen Science Slam davon im Internet findet, dann guckt man sich den ja auch an und findet das ja auch spannend und versteht es vielleicht auch nochmal anders, als wenn man jetzt nur das Paper durchlesen würde. Ne? Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich glaube auch, dass einerseits dein Thema natürlich in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat, so Klimawandel, aber auch, dass Wissenschaftskommunikation an sich ja ein großes Momentum hat und dass das immer wichtiger geworden ist. Ich habe bisher das Gefühl, dass es für einige NachwuchswissenschaftlerInnen noch so ein bisschen das Gefühl ist, okay, das kommt jetzt on top, das muss ich jetzt auch noch machen. Deswegen finde ich das sehr schön, dass du berichtest, wie das halt auch ja, dir hilft sozusagen.
Ja, aber da muss man auch ganz ehrlich sein, also es ist wirklich so, dass es trotzdem noch on top kommt. Also es frisst sehr viel Freizeit. Deswegen habe ich jetzt auch bewusst gesagt, naja, ich slamme nur noch für Honorare oder wenn wirklich gute Freunde fragen oder so, um das ein bisschen zu reduzieren. Und das war in der Vergangenheit, oder es verändert sich jetzt gerade langsam, aber es war immer so, oh ja, Wissenschaftskommunikation ist so toll, schön, dass du das machst und so weiter und so fort. Und wenn man dann aber mal angesprochen hat, so, naja, könnte ich dann vielleicht meine Forschung um 5 oder 10% die Woche runterschrauben und also könnte ich meine Aufgaben anders verteilen. Ah, nee, weil das hat ja Vorrang. Und ich sehe das immer noch so, alle finden das toll, aber niemand sieht die Notwendigkeit, dass das jetzt Teil des Jobs ist, also eben Teil der wöchentlichen Arbeitszeit ist, sondern das kann man dann schön privat machen. Das sind halt auch alles Leute, die wissen nicht, dass es eben halt auch mal ein paar Monate dauert, so einen Slam zu entwickeln. Und der reift dann über Jahre. Und deswegen mache ich, also ich habe insgesamt 2 Slams nur. Und die brauchen dann mindestens 5 bis 10 Auftritte, dass sie rund sind und mir gefallen.
Ja, wenn da auch immer wieder Feedback einfließt und so weiter, das ist ja wirklich ein langer Prozess dann. Ne?
Genau.
Weil das ist auch so ein bisschen zu dem Punkt, was du meintest, okay, du hast nicht genug Nature Paper veröffentlicht, dass du glaubst, dass es mit einer Professur jetzt so einfach wäre. Wenn da dann das mitzählen würde, dass du so viel Wissenschaftskommunikation gemacht hast, das wäre ja dann schon ganz andere Ausgangslage. Ne?
Ja, ja, ich sage auch immer, während ich hier auf der Bühne stehe und rumkasper quasi, schreiben meine Kollegen gerade ein Nature Paper und wenn wir uns dann beide auf denselben Job bewerben, dann haben die bessere Karten. Und da kann ich noch was, also da kann ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Lehre gemacht oder so bisher, sondern wirklich nur Wissenschaftskommunikation und finde das jetzt auch so okay. Also ich muss das nicht unbedingt haben, weil ich gerne forsche. Ja, das muss man dann so über die Jahre, muss man dann sagen, ja okay, also ich hätte von Anfang an dies und das und jenes anders machen sollen. Aber ich finde den Weg, den ich eingeschlagen habe, schon viel besser, weil da wesentlich mehr Spaß auch dabei ist. Und es gibt so Situationen, oder jetzt ist es schon anders, aber in der Vergangenheit gab es Situationen, wenn man irgendwie schon seit 10, 12 Stunden im Labor steht, was natürlich nicht erlaubt ist. Ne? Aber wenn man da dann rumsteht und Rückenschmerzen hat und hungrig ist und alles Mist ist und so weiter, fragt man sich auch, ja, niemand bedankt sich bei dir und deine Karrierechancen gehen gegen null in diesem Wissenschaftssystem. Und warum mache ich das eigentlich? Und da ist es natürlich dann auf die Bühne zu gehen und den Slam zu machen Und dann gibt es Bier und Pizza. Und ich finde, da hat man auch mehr von, weil man auch eben auch einen Teil seiner Freizeit, die man sonst so häufig opfert, dann eben auch nachholen kann mit netten Menschen dort vor Ort.
Das klingt super. Das wäre voll das schöne Schlusswort.
Ja, und man lernt auch wahnsinnig viele tolle Leute kennen. Ich war letztens in Wuppertal und dann denkt man so, ja, Wuppertal, ne? Und habe da zwei junge Frauen kennengelernt, die eben auch viel zur Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft forschen und so. Und die sind total super. Und die haben zu zweit einen Slam gemacht und das hat richtig Spaß gemacht. Und der andere Slammer an dem Abend hat Wasserstoff auf der Bühne hergestellt und abgefackelt. Also das ist schon richtig schön, das alles mitzumachen.
Da lernt man wahrscheinlich selber dann auch immer noch was Neues dazu dann.
Auf jeden Fall.
Super. Ich glaube, was meine Fragen angeht, sind wir soweit durch. Hast du noch was, was du gerne noch erzählen würdest oder den HörerInnen mitgeben möchtest?
Ja, also es gibt hier in Hamburg eine ganz tolle Science-Slam-Agentur, würde ich sagen. Das ist die Julia Offe. Und die Julia freut sich immer, wenn Leute ihr schreiben und Slams machen wollen. Das ist julia@scienceslam.de. Und hier in Hamburg findet das im Übel und Gefährlich statt. Alle 2 Monate oder so oder 3 Monate. Und ist eine klasse Bühne, klasse Leute. Und jeder, der möchte, kann da mitmachen. Und es geht auch mit Bachelor- oder Masterarbeit. Also Hauptsache, man hat selber irgendwie ein bisschen herumgeforscht und was Spannendes zu erzählen. Und dann geht das alles.
Super. Das verlinken wir auch gerne nochmal in den Shownotes. Also dein Tipp ist einfach mal ausprobieren und sehen, ob es Spaß macht und das richtige Format ist.
Ja, und notfalls einmal den Kollegen vorführen oder so.
Oder den Eltern.
Oder den Eltern, ja, genau.
Super, ja, vielen Dank für das nette Gespräch mit dir. Ich fand es sehr spannend.
Danke auch.
Wer jetzt Lust bekommen hat, sich mal einen Slam von Elena anzuhören oder sogar selber bei einem Slam aufzutreten, findet alle hilfreichen Links dafür in unseren Shownotes. Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende WISCOM-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos finden Sie unter www.hra-hamburg.de. Die Hamburg Research Academy berät, qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt 9 Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation, gefördert von der Klausen-Simon-Stiftung. Bis zum nächsten Mal.